Moin ihr Lieben, heute geht es heiß her bei uns in einer neuen Folge Kino oder Couch, denn wir haben eine bunte Palette an Themen für euch.
Wir haben unter anderem Beverly Hills Cop Excel F geguckt und sind da ganz unterschiedlicher Meinung drüber.
Aber einig sind wir uns bei der Doku-Serie Kaulitz und Kaulitz und schwärmen ein wenig von den Tokyo Hotel Zwillingen. Das alles jetzt.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kino oder Couch. Wir haben uns wieder zu dritt zusammengefunden und ich gebe dieser Folge heute die Überschrift ganz viel Licht und ganz viel Schatten, weil wir über ein paar Dinge sprechen wollen, ich freue mich so derbe auf diese Folge, weil wir alle hatten die Aufgabe, Nummer eins die Kaulitz-Serie zu gucken auf Netflix und Nummer zwei Axel F. Beverly Hills Cop Axel F. zu gucken. Nach gefühlten 793 Jahren kommt der vierte Film aus der Beverly Hills Cop-Reihe raus und den kann man sich bei Netflix angucken. Und ihr dürft beide entscheiden, womit wir anfangen wollen.
Das Lustige ist, dass ich Steven vor ein paar Tagen getroffen habe und da hatte ich Beverly Hills Cop Axel F. noch nicht gesehen. Ja. Ich wusste aber, dass er es gesehen hatte. Und wir hatten dann ganz kurz gequatscht, worüber wollen wir quatschen, was sind die Themen für den Podcast. Und dann habe ich ihn gefragt, du hast ihn schon gesehen, den Film? Und dann sagt er, ja. Und dann guckte er mich so ganz komisch an. Und dann habe ich, was heißt dieses ja? Und ich habe da so viel, du hättest dir Notizen gemacht dazu schon. Und du hast so viel zu sagen darüber. Und dieses ja klang sehr, sehr negativ. Und also es klang wirklich so, als wenn es...
Nein, das war meine Stimme. Manchmal ist meine Stimme zum Wochenende. Versuche die ja für dich immer sexy zu machen. Das klingt dann für dich viel negativ. Das war so ein ja.
Aber ich bin jetzt schon neugierig.
Ja, okay. Und ich habe gesagt, okay, wow. Mal sehen,
was aber dazu muss ich direkt was dranhängen. Ne? Dank der Deutschen Bahn, über die sich alle Europameisterschaftsfußballfans sehr freuen, genauso wie auch die Trainer. Und ich möchte dazu auch ganz kurz einmal diesen Abschwiff machen. Ne? Also überlegt euch mal, vor wie vielen Jahren wurde beschlossen, dass die Europameisterschaft in Deutschland vor 8?
Mindestens. Eher 10.
Vor 8 oder 10?
Für die Bahn kam die Nachricht aber erst vor letzter
Woche. Wollte ich gerade sagen. Das heißt, vor 8 oder 10 Jahren haben die gesagt, ey, im Sommer 2024, da findet die Europameisterschaft in Deutschland statt. Und ich will mal ganz kurz festhalten, Frankreich hat die Olympischen Spiele, lässt die in einer Stadt stattfinden, in Paris. Also das ist logistisch noch ein bisschen was anderes als in ganz Deutschland. Was macht die Bahn? Überlegt sich, wenn wir unser Image richtig aufpolieren wollen, ne, dann lasst uns doch mal Züge ausfallen lassen. Lasst uns alle Züge zu spät kommen lassen, so wie meine Reise von Berlin nach Hamburg statt 2 Stunden. 4,5 Stunden. Das heißt, ich konnte Axel F. fast zweimal gucken. Ich habe ihn aber nur einmal geguckt. Also ich habe dank der Deutschen Bahn Axel F. mir angeguckt. Leute, ich fange mal an.
Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen.
Nee, ich auch. Ich glaube, das habe ich gelesen. Das Drehbuch wurde ja so konzipiert, dass Eddie Murphy in seiner Rolle als Axel Foley genügend Möglichkeiten bekommt, zu improvisieren. Und das ist in einigen Szenen gut gelungen. Finde ich. Also ja. Da habe ich gesagt, so, wow, also Eddie Murphy hat es, finde ich, immer noch drauf. Ansonsten, ich gucke mal in meine Notizen. Ne? Ich möchte nur eine ganz kurze Sache festhalten, um mal, also für mich den Einstieg, und dann könnt ihr ja sagen, was ihr davon haltet. Also es gibt diese geile Verfolgungsjagd, und das ist kein Spoiler, weil diesen Film braucht man nicht spoilern, weil der ist von Minute 1 ziemlich klar. Es gibt diese geile Verfolgungsjagd mit dem Peilsender, mit seiner Tochter im Auto. Und das ist, finde ich so ein Gradmesser und finde ich auch schon eine Duftnote, dieser Film dann in dem Film setzt. Und zwar werden sie verfolgt von dem Bösen und er merkt irgendwann, sie haben einen Peilsender unterm Auto. Dann hat er die großartige Idee, den Peilsender abzumachen und ihn an einen Schulbus dran zu hängen. Das heißt, die Bösewichte verfolgen den Schulbus, weil sie natürlich denken, der Peilsender ist immer noch an dem Auto von Eddie Murphy und seiner Tochter. Und das Geile ist, die fahren also hinterm Schulbus her und direkt dahinter fährt das Auto von Eddie Murphy mit seiner Tochter, ein Cabrio wohlgemerkt. Das heißt, die fahren gefühlt eine Stunde lang durch Los Angeles direkt, also nur, also ich habe das immer so verstanden, dass man, als wenn man jemanden beschattet oder verfolgt, ist Sinn und Zweck, also das habe ich aus anderen Filmen gelernt, dass man möglichst weit zurückfällt, sich nicht auffällig benimmt. In dem Film fahren sie im Cabrio direkt hinter dem Bösewichten für eine Dreiviertelstunde und es merkt kein Bösewicht. Also die hätten ja nur einmal, und das tut man im Straßenverkehr ab und zu mal, in Seitenspiegel oder in Rückspiegel gucken können, weil sie nicht wissen, wo die sind.
In der Szene habe ich mich gefragt, warum die den Peilsender so plakativ und gut sichtbar an die Rückseite des Busses geklebt haben und nicht jetzt irgendwo so ein bisschen dezent.
Aber Leute, ihr macht einen großen Fehler. Ihr macht einen großen Fehler, weil ihr an so einen Film wie Beverly Hills Cop und ob es nun 1, 2, 3 oder jetzt Teil 4 ist, rangeht mit Logik und das muss alles passen. Das ist so ein Gefühl, was muss man bei dieser Art von Film, glaube ich, von vornherein ausschalten. Da gibt es viele Logikfehler und Sachen, die man, wo man denkt, oh, da würde man sich anders verhalten.
Es geht nicht um Logik, Diggi. Es geht in diesem Film nicht um Logik.
Nee, geht es nicht.
Aber erzähl mal weiter. So, ja. Pro XLF.
Nein, ich hatte ja gerade gesagt, als wir uns getroffen hatten, da hast du schon so komisch reagiert. Dann habe ich nur gedacht, ach du Scheiße, das ist so ein neues Netflix-Ding, was völlig in die Grütze geht. Und da gibt es ja einige in den letzten Monaten, was Netflix uns da präsentiert hat, aber auch andere Streamer, wo wir auch hier drüber gesprochen haben, was wir total scheiße fanden. Und ich hatte 2 Tage vorher hatte ich Trigger Warning gesehen. Für mich der schlechteste Film des Jahres. Ich will da gar nicht weiter drauf eingehen mit Jessica Alba in der Hauptrolle.
Oh, also ja,
jeder, der den noch nicht gesehen hat, macht einen großen Bogen drumherum.
Macht euch doch mal einen Abend mit Atlas, Trigger Warning und Axel F.
So.
Danach fahrt ihr dann mit der Bahn nochmal von Hamburg nach Berlin und dann...
Und dann habe ich und dann dachte ich so, oh nee, Beverly Hills Cop 4 ist genau so ein Rotz. Und ich hatte gar keine Lust, den zu gucken. Und ich bin mit einer Erwartungshaltung -5 reingegangen. Und ich war,
vielleicht habe ich dich deswegen gerettet.
Ich war echt gut unterhalten.
Oh,
ich fand den wirklich echt gut unterhaltsam. Und also vielleicht muss ich vorab sagen, ich bin wirklich ein großer Fan der ersten beiden Beverly Hills Cop-Filme.
Oh Gott.
Ich war 14 Jahre jung, als der erste Beverly Hills Cop rausgekommen ist. Und ich glaube, das ist einer der Filme, die...
60er kam da raus, glaube ich, ne?
Einer der Filme, die nicht... Also ich habe noch, glaube ich, wenig Filme so häufig gesehen wie Beverly Hills Cop 1.
Ja, ich
auch. Dann habe ich dann ein, zweimal im Kino gesehen und dann kam er ja irgendwann auf VHS-Video raus. Und dann, ich glaube, ich habe diese Videokassette kaputt geguckt irgendwie, weil ich den so häufig geguckt habe, diesen Film, und ich den so großartig fand. Und der neue Film, ich finde, der fängt dieses Gefühl des ersten Teils aus dem Jahr 1985 so wunderbar ein. Vielleicht ist das wirklich ein Altersding, dass ich da wieder so zurückgeholt worden bin. Aber es fängt mit der Musik an. Ich habe das XLF-Thema, ich habe den Trailer gesehen und dann kommt diese Musik XLF von Harold Faltermeyer. Kann ich übrigens gleich als erstes sagen, packe ich auf unsere Playlist XLF, Harold Faltermeyer kommt hier drauf. Und ich habe sofort Gänsehaut gehabt, weil ich das so cool fand in dem Trailer.
Ich glaube, ich fange noch mal ganz von vorne an, ne? Um unsere HörerInnen auch richtig abzuholen. Es geht, ne, wie ihr richtig gehört habt, um Beverly Hills Cop 4 XLF. 40 Jahre nach dem ersten Teil und 30 Jahre nach dem dritten. Ein Axel Foley,
ja.
Achel. Wie man ihn, Achwell, wie man ihn auch
Serge,
nennen kann.
Serge ist immer noch eine Sensation.
Der war im ersten Teil genial und der ist immer noch so.
Ja.
Also, Axel Foley ist immer noch als Cop unterwegs und er wird von seinem alten Freund nach Beverly Hills beordert, weil dort seine Tochter, die als Anwältin arbeitet, bedroht wird. Die vertritt nämlich gerade ein Mitglied eines Drogenkartells, das angeblich einen Polizisten getötet haben soll.
Diese Geschichte, ey, jetzt.
Vermutet aber, dass das nur gefaked wurde, um von korrupten Machenschaften innerhalb der Polizei abzulenken. Und Foley ermittelt dann gemeinsam mit ihr und ihrem Ex-Freund, einem anderen Polizisten, das ist nämlich Joseph Gordon-Levitt. Oh. Genau, der spielt Bobby Abbott. Und und dann geht die Gaga-Story los, ne?
Ey, Kevin Bacon taucht auf. Und du sagst doch, also jetzt mal, bitte, tu mir einen Gefallen. Ich weiß, also, diese Harold Faltermeyer Instrumentalversion, die ist geil, liebe ich. The Heat Is On, liebe ich. Das ist auch toll. Aber du hörst es 85, das hat auch diese Vibes von damals bei mir wieder hochkochen lassen. Kevin, Mann, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Kevin Bacon taucht auf und da, so wie er da drin sitzt mit Taggart, ne? In diesem Büro. Sagst du nach 2 Sekunden, okay, du bist der Böse. Du hast alles inszeniert, du bist der korrupte Sack. Auf dieser Terrasse oben, wo sie dann auf den treffen, ne? Und dann bei ihm stehen diese Gorillas, die Bösen. Das finde ich auch so geil, weil das ist für mich so ein klassisches 80er-Jahre-Bösewicht-Casting aus den ganzen Sylvester Stallone und Dolph Lundgren-Filmen, wo du sagst so, okay, also du kannst gar nichts anderes sein als böse. Ne? Und dann steht er da und es ist einfach, ich finde es hanebüchen. Ich finde auch das ganze Finale, die Brutalität, die dann in Zeitlupe wieder steht, haben wir schon mal drüber gesprochen, diese Schüsse in den Kopf, wo du siehst, wo die Kugel einschlägt, das Blut spritzt raus. Warum? Warum braucht ein Film das? Warum? Und da gibt es 1000 Sachen, die ich euch sagen kann.
Ja, aber
ich bin ganz kurz und dann könnt ihr sagen, ich fand diesen Film eine absolute Frechheit. Eine absolute Frechheit.
Und ich sag, du hast keine Ahnung.
Gut, aber dann erklär mir mal, was du an dem
Film findest. Nee, das ist ja, keine Ahnung. Ist, ich bin bei dir auch mit den Gewaltszenen. Am Ende ist überhaupt nicht nötig und war in den Ur-Beverly Hills Cop-Filmen übrigens auch nicht drin. Das war in den 80ern ja nochmal eine andere Nummer. Damals hat man es nicht gehabt. Lustigerweise ist der erste Beverly Hills Cop-Film in Amerika R-rated gewesen, also ab 18.
Ja, zu Recht, weil sie ganz am Anfang seinen Freund direkt im Gang niederschießen und du siehst, wie sie in ihn reinschießen, als auf dem Boden.
Ja, lustig, aber in Deutschland ab 12.
Ja, aber
also ich glaube, dass das auch ganz viel was mit der Sprache zu tun gehabt und den Witzen und da kann man heutzutage auch drüber streiten, die Sprüche, die Eddie Murphy in den ersten Beverly Hills Cop Filmen teilweise raus, ob die noch so gehen, da geht vieles nicht mehr so, weil sie ganz bestimmt, sie sexistisch sind, da geht vieles dann nicht mehr, was damals möglich war. Aber ich kann sagen, was für mich ist dieser Film, also der neue Beverly Hills Cop Film, ist so eine Hommage nochmal an den ersten Film. Und sie haben so viele, und das, vielleicht muss man in der Zeit aufgewachsen sein, um den so gut zu finden, wie ich ihn finde jetzt irgendwie. Und das, und diesen Film.
Den neuen meinst du?
Den neuen. Also der muss man damals den 85er Film, den ersten Film, oder 84, wann er rausgekommen ist, so geliebt haben wie ich, um auch irgendwie diese ganzen Verweise auf den ersten Film zu sehen halt auch und das irgendwie zu wertschätzen. Also ich kann mal ein paar Sachen durchgehen. Was
aber warte mal, ich fand den 84er Film immer noch mega.
Ja.
Aber das hat doch nichts mit dem 84er Film zu tun. Du kannst doch nicht eine Figur, wie Anja gerade gesagt hat, nach 30 Jahren wiederbeleben und nur durch Cross-References so tun, als wenn das ein geiler Film ist. Ganz im Ernst, Judge Reinholds Rolle macht keinen Sinn. Der taucht am Ende dann auf und reißt zotige Witze mit Sergeant Taggart. Die sind alle viel zu alt. Die Mexikaner, die diese Autos verfolgen und die, das ist so Klischee. Das ist so,
ja, weil es
regt mich total auf.
Nein, weil für mich ist, ich glaube, du gehst ran mit der Sichtweise von 2024 auf so einen Film. Und ihr habt ja recht, dass die Geschichte vorhersehbar und gaga ist und dass da Logikfehler und Quatsch drin sind. Habt ihr komplett recht. Aber deshalb glaube ich, dass dieser Film ist wirklich sehr an dieses 80er-Gefühl und 80er-Mache angelehnt. Und wenn man sich darauf einlässt, ich fand den unterhaltsam.
Ich muss sagen, ich fand den ja auch unterhaltsam. Ne?
Oh, danke, also, Anja. Ich wollte gerade sagen, nun sag ja, du doch mal, was du denkst, Mensch.
Ich komme ja nicht zu Wort hier, wenn ihr euch so echauffiert. Aber auch zu Recht, ne? Ich muss sagen, also ich habe, glaube ich, Beverly Hills Cop 1 irgendwann einmal gesehen und das ist 100 Jahre her. Ich habe jetzt auch, ich weiß gar nicht, ob ich den zweiten Mal mitgeschnitten habe, den dritten glaube ich schon gar nicht mehr. Und ich.
Das war auf diesem Amusement Park, das war auch schon ganz schwierig.
Und ich habe sie jetzt auch nicht nochmal nachgearbeitet, um Teil 4 potenziell besser verstehen zu können. Aber meine Erwartungshaltung war auch so gering, ne, und ich dachte schon, oh, warum besprechen wir den überhaupt, ne? Mhm. Und dann war ich überrascht, wie herrlich gaga der teilweise ist. Und dass dieser Film sich halt, und das ist, kann man ihm auch vorwerfen, wie du gesagt, Steven, ne? Aber dass der sich einfach überhaupt nicht ernst nimmt und so ein, es hat fast Charakter von so einem Feel-Good-Movie, weil du halt überhaupt dich keiner Spannung aussetzen musst, du musst keine Angst haben, du weißt genau, dass alles gut ausgeht, du weißt ab Sekunde eins, wer der Bösewicht ist, du weißt, dass sie das hinkriegen werden, ne, und dass am Ende irgendwie alles gut ausgeht, und das fand ich irgendwie so ganz niedlich, muss ich gestehen, und es gibt ein paar witzige Szenen, so, ich fand zum Beispiel diese Verfolgungsjagd am Anfang in diesem Caddy, fand ich irgendwie auch ganz lustig, wenn da alles so in Slow Motion quasi stattfindet und so. Also ich musste ein bisschen kichern.
Oh, und man muss sagen, dass Beverly Hills Cop 1 hat ja wirklich in ganz vielen Bereichen damals Maßstäbe gesetzt. Also zum Beispiel irgendwie war es ja wirklich, Eddie Murphy war damals einer der wenigen, also ich kann mich nur an Richard Pryor noch erinnern, aber eigentlich der einzige afroamerikanische Hauptdarsteller, der in so einer Form von Film mitgespielt hat und da natürlich auch wahnsinnig viele Türen geöffnet hat. Aber Maßstäbe hat er vor allen Dingen gesetzt im Look and Feel und im Zusammenspiel von Musik und Action-Sequenzen. Damals war ja damals die Zeit von MTV. Und ich erinnere mich noch sehr gut zu dem Song The Heat Is On von Glenn Frey, den ich übrigens auch auf die Playlist
packe. Habe ich eben gerade schon vor dir gemacht.
Hast du schon vor mir gemacht. gut, sehr gut. Das hast du gut gemacht heute. An dieses Video. Und der neue, wie der erste Film, die spielen ja sehr viel mit dieser Musik auch, und dann fährt er so durch Beverly Hills und guckt sich das alles an, und das ist wie so ein Musikvideo aus der alten, guten alten MTV-Zeit. Und das hat dieser Film, der erste Teil, damals losgetreten. Der hat wirklich eine ganze Bewegung. Viele Sachen, die danach kamen, irgendwie hätte es, glaube ich, ohne diesen Beverly Hills-Cop-Film nicht gegeben. Und ich finde es so schön, dass sie das dem huldigen nochmal mit diesem Film und sagen, so, guck mal, damals ist es so gewesen, und wir setzen nochmal auf dieses Gefühl und bringen das zurück. Und sie nehmen sich selbst ja auch nicht, das fand ich auch so nett, selbst nicht so ernst. Eddie Murphy wird in dem neuen Film festgenommen und wird dann verhört im Polizeigebäude, und dann geht der Joseph Gordon-Levitt geht mit ihm dann seine Strafakte durch, und dann sagt er, ja, 84 haben sie ja das gemacht, da war der erste Teil, ich glaube 87 haben sie das, war der zweite, 1994, das war nicht gerade ihre Sternstunde. Warum nicht die Sternstunde? Weil der dritte Beverly Hills Cop ein gnadenloser Flop war. Und das fand ich nett. Also ich fand es einfach so, wie man sich selbst auch so ein bisschen auf die Schippe nehmen kann.
Ich ziehe mich mal ein bisschen von meiner sehr Anti-Haltung, nehme ich jetzt mal eure Position ein. Eddie Murphy hat ja auch in einem Interview gesagt, er würde sich freuen, wenn es noch einen Beverly Hills Cop Teil gibt, weil die gerade an dem Drehbuch schreiben und er sich so freut, diese Figur wiederzubeleben. Wenn man diesen Schritt macht, wie ihr sagt, man versetzt sich in die 80er Jahre und sagt, Axel F. ist eine positive Feel-Good-Hommage an diese Zeit von damals, kann ich sagen, okay, kann ich ein bisschen was abgewinnen. Trotzdem, was ich nicht verstehe, ist, Eddie Murphy ist zurückgekommen mit Der Prinz von Zamunda 2. Einer der schlimmsten Filme, die es auf diesem Planeten gibt.
Leider, ja.
Der erste Film war wirklich cool. Dann dieser Dolomite, da war er ganz gut drin. Aber ich verstehe nicht, ne? Und dann sagt er auch in Interviews, jetzt kommt irgendwie ein Shrek 4, 5 raus.
War Dolomite, war das dieser Weihnachtsfilm? Oder
nee, Dolomite war, wo er diesen nach einer wahren Begebenheit diesen gucken wir gleich nochmal nach. Es ist auf jeden Fall so halb dokumentarisch, echt fiktional erzählt. Und dann kommt eine Figur wie Axel F. zurück. Ne? Und ich mag den ersten genauso wie den zweiten. Den dritten vergessen wir jetzt mal. Und dann überlege ich in der Sekunde, was willst du mit dieser Figur machen heute? Du kannst ja sagen, du spielst ein bisschen mit diesem Alter, du spielst ein bisschen mit der Behäbigkeit, guckst einfach mal, er kommt wieder zurück. Also es ist ja im Prinzip immer die gleiche Geschichte. Er kommt aus Detroit, so fängt das Ganze auch an. Diese Anfangssequenz, wo alle ihn grüßen und sagen, ey Axel, fuck you Axel, bla bla bla, ist ja alles nett. Und er kommt wieder nach Beverly Hills, war ja im Prinzip klar. Er geht wieder ins gleiche Hotel, er trifft wieder Serge, er trifft auf seine Tochter. Dieses Verhältnis ist für mich auch ein bisschen schwierig. Dieser ganze Kriminalfall drumherum, der ist, finde ich, so an den Haaren herbeigezogen. Und ich finde, dass man sich die Mühe hätte geben können, eine Hommage zu machen und sozusagen die 80er wieder aufstehen zu lassen, mit ein bisschen mehr Feingefühl. Du musst nicht die Bösewichte alle aussehen lassen wie 80er Jahre Bösewichte. Du musst nicht die bösen Mexikaner so überkandidelt als Drogenkartelljungs mit Tattoos quer, Cowboyhüten, Moskitos darstellen. Du musst nicht Kevin Bacon meiner Ansicht nach von vornherein gehen. Und ganz viele Dialogszenen kannst du ja einzeln rausnehmen und dir angucken und sagen, das ist total nett. Aber im Kontext dessen sind es für mich immer nur so reingepflanzte einzelne Szenen, nur um irgendeine Cross-Reference wieder nach zurückzumachen. Auch wie Judge Reinhold dann am Ende wieder zeigt, er steht total auf Waffen. Diese Diskussion zwischen ihm und Sergeant Taggart. Dann dieser Flugzeugabsturz, mit Hubschrauberabsturz mit Joseph Gordon-Levitt vor dem Polizeipräsidium. Die sitzen in dem Ding drin, ist abgestürzt, es dreht sich immer noch alles. Und Sergeant Taggart steht 20 Meter vor diesem Beverly Hills Cop Polizeipräsidium und die reden ganz normal, in der normalen Lautstärke, verstehen sich aber. Ich habe ja schon Probleme, manche euch zu verstehen im selben Raum.
Ja,
und dann denke ich so, ey Leute, tut mir doch einmal eingefallen, bei aller Liebe, die ihr habt, um das hochleben zu lassen, Gefühl, gebt euch doch einfach Mühe.
Aber das ist das, so war das immer in den 80er Jahren.
Aber das musst du doch nicht so machen, damit du, alter Mann, da sitzt und sagst, das ist eine geile Freude.
Ja, ich bin mal gespannt, wie der auch so bei jüngeren Leuten ankommen wird.
Also, ich glaube nicht gut. Nee,
glaubst du nicht?
Nee, da müssen wir uns nichts vormachen. Der zündet nur, wenn man die alten Filme so ein bisschen kennt oder die überhaupt alte Actionfilme aus den 80ern und 90ern. So, ich glaube, damit kriegst du jetzt hier keine Gen Z hinterm Ofen.
Das kann sein. Aber Steven, du hast ja mit allem recht, aber es war halt so in den 80ern. Die Bösewichter sahen in allen Filmen immer so aus. Du wusstest immer, wusstest immer sofort nach 5 Minuten, wer der Bösewicht denn ist, also der Hauptbösewicht. Hier wusste ich habe den Film noch nicht mal gesehen. Ich habe nur gesehen, dass Kevin Bacon mitspielt. Ja, da wusste ich, dass er der Bösewicht
ist. Aber der hat auch ein geiles Interview-Zitat. Ich mag die Art und Weise, wie Eddie einen Raum betritt. Er ist total cool und entspannt. Eddie hat erst an dem Tag, wo wir uns am Set getroffen haben, gemerkt, dass ich in dem Film mitspiele. Ja. Sagt Kevin Bacon. Und das zeigt ja auch wieder auf der anderen Seite Eddie Murphy.
Ja, das zeigt Eddie Murphy, wie der sich auch, also ich weiß, ich hab ja gehört, die Hoffnung, dass er sich wieder ein bisschen zurückentwickelt hat, weil der muss ja mal irgendwann komplett durchgedreht sein und solche Diva-Allüren entwickelt haben. John Landis, der Regisseur des Films Die Glücksritter, das war ja, also Eddie Murphy ist ja berühmt geworden, erstmal mit dem Film Nur 48 Stunden,
ja.
Nick Nolte, geiler Film.
Ja, super Film.
Aber auch Sprüche drin, wo du heute denkst, wow, darf der überhaupt noch so ausgestrahlt werden? Also wirklich in jeglicher Richtung von Political Correctness geht dieser Film eigentlich gar nicht. Dann kam Die Glücksritter mit Dan Aykroyd zusammen.
Oh, den liebe ich.
Ich liebe diesen Film. Und da hat John Landis die Hauptrolle gespielt. Das ist eigentlich so die beiden Filme, die
nicht die Hauptrolle gespielt, den Film gedreht.
John Landis hat den Film gedreht, genau. Und das waren die beiden Filme, die Eddie Murphy so auf die Landkarte katapultiert haben. Und dann kam ja als nächstes dann Beverly Hills Cop und dann ist er komplett durchgedreht. Und John Landis hat mal im Interview gesagt, dass er Eddie Murphy ein paar Jahre später getroffen hat wieder. Und er sagt, das ist nicht derselbe Mann mehr gewesen. Ist ein komplett anderer Typ gewesen vom Ganzen. Der war so nett, umgänglich, als wir die Glücksritter gedreht haben. Und jetzt ist er ein so unfassbares, arrogantes Arschloch, dass das überhaupt nicht zu ertragen ist.
Darf ich nochmal nachtragen? Der Film heißt Dolomite is My Name aus dem Jahr 2019. Ist die Geschichte des Performers Ruddy Ray Moore, der in den 1970er Jahren die Rolle eines legendären Zuhälters namens Dolomite übernahm. Also das war, und der baut dann da ein Theater auf und sowas.
Hast du da die IMDb-Liste?
Ja.
Wie heißt denn dieser Weihnachtsfilm,
neue?
Der Amazon Prime.
Candy Cane Lane.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war wirklich auch ein so, so schlimmer Film. Und diese Fortsetzung vom Prinzen aus Zamunda war auch so, so schlimm. Weil der erste Teil, Prinz aus Zamunda, ist wirklich ein genialer, geiler Film.
Ja, mit Arsenio Hall.
Eigentlich mein Lieblings-Eddie Murphy-Film fast.
Ja, aber ich kann dir sagen, wann er durchgedreht ist. Das war diese Geschichte mit Dreamgirls damals. Da war er ja auch für einen Oscar nominiert. Mhm. Damals war ich ja schon am Teppich von den Oscars. Das ist echt schlimm, wie lange das her ist. 2006. Und da ist es ja so gewesen, dass er, also alle haben ja gesagt, er kriegt den Oscar. Und er hat ihn dann nicht gekriegt. Und dann hat er direkt die Veranstaltung auch verlassen.
Eddie Murphy halt, ne?
Ja.
Aber, das muss man auch sagen, Der ist gut gealtert, also vom Aussehen her.
Optisch, jetzt. Optisch, ja, der sieht oder? Richtig fresh aus.
Ich meine, der
aus.
Sieht 63 aus. Und wenn du dir nochmal den ersten, Anja, du kennst ihn ja noch nicht so, aber ich habe den ersten, der ist mir noch sehr präsent. Wenn ich überlege, wie Judge Reinhold, der Billy Rosewood spielt, und der Ashton, der Taggart spielt, wie die damals aussahen und wie die jetzt aussehen, und vor allem Judge Reinhold, der ist direkt vom Schönheits-OP.
Darf ich ganz kurz was sagen? Ich hatte bei beiden das Gefühl, da steht ein Zivildienstleistender, richtet sie mal auf für die Szene, in der sie mitspielen, und setzt sie dann danach wieder hin. Ich hatte das Gefühl, ey, bitte, sterbe nicht während dieser Szene.
Ich dachte, dass Josh Reinhold sich für die Rolle des Joker bewerben möchte irgendwie, weil der ja so, das ist ja alles so zurechtgezurrt und geschnippelt, das ist echt.
Oh, wir sind aber auch heute böse, ne?
Na, aber da sieht, nee, aber Eddie Murphy, der sieht tippitoppi aus, muss ich sagen. Also.
Der hat ja auch so geile Filme noch gemacht nach seiner großen Karriere. Hier Boomerang. Der Guru, erinnert ihr den Film noch?
So schlimme Filme.
Also der hat wirklich richtig, hier Metro. Dr. Doolittle war ganz cool. Hier Bowfinger. Bowfingers große
Dr.
Nummer.
Dr. Doolittle war auch nicht cool.
Nein, aber.
Aber vielleicht ist es das einfach gewesen, irgendwie, dass ich. Ich habe es ja am Anfang gesagt, Steven, so wie du mich vorbereitet hast auf dem Film. Oder
vielleicht war es genau richtig.
Hast rätseln lassen. Plus die schlechten Erfahrungen, die ich mit Eddie Murphy in den letzten gefühlt 25 Jahren gemacht habe, ja. Das alles zusammen hat meinen Erwartungshorizont oder meine Erwartungshaltung wirklich so niedrig gehalten, dass ich dachte, das ist wirklich der letzte Schrott, der da kommt. Und dann war ich so, ach nö, das ist ganz nett. Auch, das muss ich jetzt auch nochmal sagen, ich hatte so vor dem Film befürchtet, dass sie in die Richtung gehen, so ein bisschen wie mit Bad Boys. Ja, also noch mehr, also viel mehr Action. Es explodiert und knallt an allen Ecken und Enden. Und das muss man ja auch sagen, der erste Beverly Hills Cop Film damals, der hatte nur zwei Action-Szenen drin. Der hatte gar nicht so viel, sondern das kam der Charme und das Tolle an dem Film kam aus der Improvisation, den tollen Dialogen, diesen Figuren, die sie da drin hatten. Davon hat der gelebt, gar nicht so sehr von der Action. Und ich hatte jetzt echt die Angst, dass das so ein Bad Boys, so eine Explosionsfilm.
Nein.
Und das ist er auch nicht.
Nein, zum Glück nicht, aber also die Action, die du in diesem Film siehst, habe ich schon mal gesagt, das ist mir zu brutal, das passt nicht zu diesem Film. Das brauchst du nicht. Ich brauche nicht zu sehen, wie jemand schießt und zu sehen, wo die Kugel einschlägt. Du hättest diesen Film, und da gebe ich dir total recht, dieser Film lebt durch Eddie Murphy, und Eddie Murphy ist immer noch, keine Ahnung, mega gut im Improvisieren. Mega gut. Die hätten meiner Ansicht nach viel mehr mit ihm spielen müssen. Serge ist für mich ein Lichtblick. Ne? Wie er da in seinem komischen Outfit, allein diese ganze Hausbesichtigung. Aber wird immer angefangen, solchen Geschichtsstrang zu erzählen. Und dann bricht er irgendwann weg. Und das verstehe ich nicht. Sie hätten einfach im Prinzip sagen sollen, er muss wieder zurück, um seinen Freunden zu helfen. Und muss das mit seiner Tochter klären. Das ist ja auch ganz nett, wie er dann mit ihr über ihren Nachnamen spricht und Foley und Saunders und ne, wie man den dann buchstabiert und wie man dann traurig aussieht. Das ist total geil. Aber ich hätte mir viel mehr gewünscht, dass wir ihn sehen. Ne, auch am Anfang, wie das einsteigt. Er kann improvisieren. Ich brauche den ganzen anderen Kram nicht. Und deswegen verstehe ich nicht, warum die dann sagen, wir fallen wieder in die 80er Jahre zurück. Lass ihn doch in der heutigen Zeit mit dem spielen, was er kann. Er sagt ja auch in Interviews, er macht keine Stunts mehr. Er kann das nicht mehr. Er ist 63, er kommt die Treppen nicht mehr hoch und runter. Er sagt, das sollen die Stuntmen machen. Warum nicht damit spielen? Warum nicht ihm die Möglichkeit lassen, das auszurollen? Und dann kannst du auch einen Judge Reinhold reinholen, der aussieht wie der Joker. Dann kannst du auch einen Taggart wieder reinholen. Dann kannst du auch die ganzen alten Leute wieder. Aber gib ihm doch, finde ich, die Würde und den Platz und die Plattform. Aber das hat dieser Film nicht, meiner Ansicht nach.
Ja, Anja?
Ich finde, du hast mit allem recht, was du gesagt hast. Also ich könnte deine komplette Kritik einfach so, genau so unterschreiben.
Aber?
Nichtsdestotrotz, nee, gar kein Aber, eher so nichtsdestotrotz oder gleichzeitig, denke ich, wenn man mit der Deutschen Bahn unterwegs ist, ne? Und du hast enorme Verspätung und du hast schon alles durchgeguckt, was du gucken wolltest, dann ist es nicht schlimm, wenn man Beverly Hills Cop 4 anmacht. und den noch.
Nein, gucken. Es ist nicht schlimm.
Und so ein bisschen Gaga. Es ist halt Gaga, es ist komödiantisch so. Ich fand es, also ich habe mich schon unterhalten gefühlt.
Aber vielleicht bin ich das Gegenteil von dem, also ich liebe die Originale. Und vielleicht war mein Anspruch deswegen auch, wenn ihr diese Figur wiederbelebt, dann gebt euch doch einfach die Mühe. Und ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass sie sich Mühe gegeben haben. Sondern ich habe das Gefühl gehabt, ey, wir nehmen einfach mal die Vibe von damals und wir machen das so nochmal. Und ich denke so, ihr habt so eine geile Figur. Axel Foley ist eine geile Figur. Und Eddie Murphy macht das großartig. Warum nutzt ihr nicht das? Also, das ist so, als wenn du einen Tischler hast, ne, und der macht dann so einen Ikea-Stuhl draus. Nichts gegen Ikea. Aber er hätte ja was viel Geileres draus machen können. Die haben doch alle Mittel dafür.
Ja, das sehe ich halt anders. Ich finde, dass gerade dieses, sich auf die alten Werte daran zu erinnern und da mehr wieder drauf zu setzen, finde ich gerade das Wunderbare. Mir hätte dieser Film nicht gefallen, habe ich ja eben schon gesagt, wenn das so eine Action...
Aber habe ich auch gar nicht gesagt, dass das sein
Deluxe gewesen wäre. Mir hätte es nicht gefallen, wenn ich mag den Humor auch. Ich mag auch das Zusammenspiel dieser Figuren einfach. Ich finde, die haben auch jetzt 35, 40 Jahre nach Teil 1, haben Taggart, Rosewood und Foley, die drei haben immer noch so eine Chemie zusammen, die funktioniert. Und das sind so belanglose Sprüche teilweise, die da zwischen den dreien kommen, an denen ich mich erfreut habe, weil vielleicht sie mich auch wieder zurückgeholt haben in eine wirklich Zeit, an die ich gerne zurückdenke. Ich mochte einfach diese Zeit in den 80ern mit diesen Filmen. Und da sind so viele tolle Buddy-Filme entstanden, 80er, 90er. Auch die, ich habe letztens mal wieder die zwei stahlharte Profis, Lethal Weapon, die ersten beiden Filme. Ey, das sind solche Hammerfilme. Wirklich, kann ich nur allen wärmstens ans Herz legen, das sich anzugucken. Ja, deshalb irgendwie hat mich dieser Film irgendwie dieses Retro-Gefühl. Ich fand es einfach, auch mit der Musik, keine neuen Hits von
Gaga irgendwie rein. Aber habe ich auch nie gesagt.
Gearbeitet.
Ich habe weder gesagt mehr Action, ich habe weder gesagt mehr Musik. Ich habe nur gesagt mehr Mühe. Und die fehlt mir total. Es ist für mich hingerotzt.
Aber ich kann noch ein bisschen aktuellere Musik da draufpacken für die Playlist. Auch, ja. Aus dem Film von Kelis kommt nämlich der wunderbare Song Milkshake. Nur ganz kurz, aber der ist toll. Deswegen darf der in ganzer Länge nochmal auf unsere Playlist.
Wo wir gerade bei Musik sind irgendwie, gibt es eigentlich, ja, da habe ich mich zwischendurch gefragt, diese Song von, also XLF von Harold Faltermeier losging, der ist ja mal wirklich missbraucht worden von Crazy Frog. Erinnert ihr euch noch daran? Das war dieses, hier, wie hieß es noch, Jamba Spar-Abo.
Und diese Klingeltöne?
Diese Klingeltöne, gibt es die eigentlich noch? Habe ich mich gefragt.
Nee, gibt es gar nicht mehr.
Das war damals irgendwie beim Jumper Spar-Abo bei Crazy Frog, XLF. War auch ein Riesenhit irgendwie und hat mir diesen Song kaputt gemacht eigentlich. Und jetzt habe ich ihn wieder lieb gewonnen.
Aber dann lass uns ja jetzt einmal, also ihr beide seid dafür, man kann sich den angucken, weil er tut nicht weh. Du wirst an die 80er Jahre erinnert. Du sagst,
es ist so ein bisschen feelgood-mäßig, ja. Und ich finde, so der Vibe von XLF ist immer noch gut. Also der seines Charakters. Ich dachte halt, ich habe das so geguckt und dachte, auch von dem kann man sich auch so ein bisschen eine Scheibe abschneiden. Irgendwie so dieses leichtlebige, unverblümte, unmittelbare, direkte und dabei aber so gaga humorvoll zu sein irgendwie. Und das alles nicht so ernst zu nehmen und nicht so Angst vor Situationen zu entwickeln, sondern einfach rein da und einfach machen. Und
ja, aber das war ja mal schon.
Ja, eben. Und das fand ich aber ganz süß so irgendwie. Dass das so, das hat mich nochmal...
Ja, wir können ja auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal fragen, irgendwie so, auf welcher Seite seid ihr? Seid ihr eher bei Steven? Seid ihr bei mir? Oder seid ihr in der Mitte, so gefühlt bei Anja mehr?
Die diplomatische Mitte.
Genau.
Gerne, ich bin gespannt. Also ich habe den Film mir angeguckt. Ich hatte hohe Erwartungen, weil ich gedacht habe, wenn ihr so eine Figur wiederbelebt, dann macht was Vernünftiges draus. Und die sind definitiv durch so viele Kleinigkeiten zerstört worden. Und es gibt ein paar Szenen, die finde ich wirklich großartig. Ich finde dieses Zusammenspiel zwischen den dreien, also du siehst die Sympathien, aber es ist die Dialoge aus den 80ern, 1:1 fast wieder aufgerollt worden, nichts Neues dabei. Und wenn das die Idee ist eines Sequels, dann fein, dann werde ich mir so einen Quatsch nicht mehr angucken. Wenn der Anspruch aber sein sollte, wir wiederbeleben eine Figur und wir geben uns ein bisschen Mühe und gucken mal, wie wir sie vielleicht auch, und ich sag nur, moderner machen können mit den Attributen aus den 80ern, ohne jetzt die Musik zu verändern, ohne jetzt Action reinzupacken, sondern einfach mal Gedanken drüber zu machen, was kann diese Figur heute machen anders oder in dem Kontext dessen, was sie ist, dann bin ich ein großer Fan von. Aber ich habe keinen Bock mehr, sage ich ganz ehrlich, auf Sequels und Prequels, wo man immer wieder den Brei neu aufwärmt, weil man denkt, wir haben keine anderen innovativen, tollen Ideen mehr für neue Kinofilme oder für Sachen. Wir machen es jetzt einfach so. Und das ist das, weshalb ich so genervt bin von diesem Film.
Aber, apropos, hohe Erwartungshaltung. Dankeschön. Ist vielleicht eine ganz gute Überleitung. Und Anja, da würde ich den Ball gerne sofort zu dir rüber schicken. Kaulitz und Kaulitz, Reality-Show bei Netflix. Meine Erwartungshaltung wann? Hoch da dran? Wie war es bei dir, Anja? Weil du und die Kaulitz-Brüder, ihr seid ja...
Nee, ich würde nicht übertreiben, ne?
Gut befreundet.
Ich hatte, glaube ich, gar nicht so eine Erwartungshaltung. Also ich habe beide und auch deren bei der Bandkollegen letztes Jahr im Mai zum Interview treffen dürfen. Und da hatten wir tatsächlich auch richtig viel Zeit, also eine ganze Stunde. Und habe Bill danach nochmal auf einem Event getroffen. Und ich muss sagen, ich finde ja alle wahnsinnig nett. Das sind so nette, höfliche, es ist so ein doofes Wort, aber es trifft es, wohlerzogene, freundliche, positive Menschen. Ich finde, man kann nichts gegen die haben. Und die machen das auch total gut, so sich zu präsentieren und ihre Fans oder überhaupt die Zuschauenden jetzt auch bei der Doku einfach so an ihrem Leben teilzuhaben und da so ein Glimpse hinter die Kulissen irgendwie zu servieren. Und das fand ich wirklich auch gut gemacht in der Doku. Ich finde, die ist technisch sensationell, richtig cool. Mag das alles, wie das so zusammengeschnitten und aufbereitet ist. Und ich finde eben auch, dass es total niedlich ist, die beiden zu begleiten. Ich finde, hier und da hat es für mich so ein paar Längen gehabt. Aber im Großen und Ganzen finde ich es einfach richtig, richtig cute. Also ich sage auch nochmal, ne, es ist eine Doku-Serie auf Netflix über die berühmten Kaulitz-Zwillinge der Band Tokyo Hotel. Es sind 8 Folgen, jede ist so circa 45 Minuten lang und die beiden wurden quasi nach ihrer großen Europa-Tour letztes Jahr 8 Monate lang mit der Kamera begleitet. Und ja, und dann sieht man eben, wie die wieder zu Hause in L.A. landen, wie sie irgendwie Freunde treffen, Party machen, wie sie zwischendurch zum Oktoberfest fahren, wie sie zum Fußballspiel vom FC Bayern München gehen und so ein bisschen Musik machen nebenher, Podcast und sowas alles. Dazu gibt es dann immer Einzel- und Doppelinterviews von Bill und Tom. Und es kommen eben auch andere Leute zu Wort, Heidi Klum natürlich.
Aber nicht so oft. Also,
nee, und die erstaunlich unaufgeregt spricht im Vergleich ja zu Germany's Next Topmodel.
Ja, habe ich auch gedacht.
Das ist ja das war ein anderer bestimmt, Mensch.
Ich sag dir eins, das war der Deal, dass sie auftaucht, das war ein Drehtag oder ein halber, weil sie sitzt immer in derselben Kulisse, immer im selben Outfit da. Und ich finde, das hätte es nicht gebraucht. Also klar wollte ich Heidi sehen, aber ich finde, genau wie du das gesagt hast, ich finde, sie ist normalerweise viel authentischer, viel bubblier, viel emotionaler. Und ich finde, da ist sie sehr reserviert, sehr reduziert auch in, das sind ja meistens 1-2 Sätze maximal, die dann irgendetwas bewirken.
Aber ich fand es ganz angenehm, dass die mal nicht so quirlig und überschäumt ist, sondern so einfach so irgendwie so ein bisschen nüchterner irgendwie was.
Mich hat es überrascht, dass sie nicht noch mehr aufgetaucht ist. Weil ich glaube, für Heidi ist das, ich weiß nicht, wie die damit umgeht. Sie war ja lange Zeit, ist sie glaube ich auch immer noch, also international ist sie natürlich immer noch berühmter, bekannter als Bill und Tom jetzt. Aber da findet schon jetzt in den letzten Jahren so eine Verschiebung statt. Ne? Also ich glaube, dass Heidi irgendwie auch, es ruhiger um sie wird und die Kaulitz-Jungs richtig aufdrehen. Ne? Also der Podcast, muss man ja sagen, den ich wirklich gern höre, ist brutal erfolgreich. Und das hat denen, glaube ich, richtig einen Schub nochmal gegeben, auch gefühlt so weg von der Musik. Also man redet, wenn ich jetzt mit Leuten über die Kaulitz-Brüder spreche, dann reden die Leute merkwürdigerweise gar nicht mehr über Tokyo Hotel oder die Musik, sondern man spricht dann über den Podcast und über Heidi und was die sonst noch so machen. Die machen ja auch mehrere TV-Shows. Ich glaube, bei ProSieben haben sie jetzt auch eine neue bekommen, irgendwie, die sie jetzt demnächst drehen.
Mit Katrin Bauerfeind.
Bauerfeind.
Liebe Grüße.
Ja, dass man da mehr drüber. Und ich dachte aber irgendwie, dass Heidi ist ja jemand auch mal gewesen, die auch gerne so im Rampenlicht, die genießt das. So, aber ich meine das gar nicht negativ jetzt. Also Gott bewahre, ich will das gar nicht negativ beurteilen. Ich dachte, dass die das mehr Airtime bekommt und auch mehr Airtime einfordert.
Obwohl, ich habe genau das Gegenteil gedacht. Ich habe gedacht, die ist echt smart, ne? Also das, was sie in Amerika macht, die ist ja unfassbar umtriebig. Und das, was Germany's Next Topmodel, ist das nicht die 19. Saison gewesen oder ist das schon die 20.? Das muss man sich mal überlegen, die Power, ne, die Strahlkraft. Und es gibt viel Kritik an ihr, aber die weiß, was sie tut. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass sie in dieser Sekunde gesagt hat, this is not my show, ne? Ich bin die Frau von Tom und logisch wollen die Leute auch hören, was ich sage, aber das ist deren Show. Deswegen halte ich mich zurück und mache das auch reduziert. Und vielleicht ist es auch genau richtig, dass sie so reduziert ist und nicht so bubbly, weil sie das eben... Also ich glaube, das war von ihr ganz klar nicht so nach dem Motto, oh, bei mir geht das Rampenlicht weg, das geht jetzt auf sie, sondern bei ihr war es ganz klar, nee, das ist nicht... Das heißt ja die Kaulitz-Twins, ne? Zwillinge und nicht die Kaulitz... sponsert oder bei Heidi Klum.
Ich fand auch, dass das total gut gelöst war, denn man kriegt ja auch mit, dass Tom die Privatsphäre total wichtig ist und dass er auch im Vorfeld schon gesagt hatte, er möchte eigentlich nicht, dass bei denen im Haus gedreht wird und so und er weiß gar nicht, wie privat er das alles so werden lassen kann durch die Einblicke, die er halt wirklich räumlich gibt.
Das merkst du die ganze Staffel über, merkst du, und das ist eins der Probleme, die ich habe irgendwie, dass viele Türen dort verschlossen bleiben.
Oh, nee, also ich habe ja am Anfang gesagt, Licht und Schatten, ne? Schatten war für mich Axel F.
Ja.
Licht ist für mich diese Serie. Und ich sag's ganz kurz mal, ich hätte nicht gedacht, dass ich die Serie so gut finde, wie ich sie finde. Ich habe die durchgebinged und ich finde, ich glaube, das ist dann manchmal der Trugschluss. Eine Doku muss für mich nicht alles zeigen. Das fand ich überhaupt nicht schlimm, sondern die Offenheit, mit der sie da umgehen, vor allen Dingen Tom, dass er sagt, das ist meins, das will ich nicht, fand ich total cool. Ich habe die Dynamik zwischen den beiden so angefangen, ich habe die geliebt. Das, was du gesagt hast, ich habe die ja auch schon seit diesen Bravo-Zeiten und dann durch MTV auch mit begleitet und immer wieder zwischendurch getroffen. Ich kann das 800.000% unterschreiben, was du gesagt hast. Die sind so cool, so nett. Und Tom und Bill zusammen, also ich mag Bill so und so, Tom habe ich immer nicht so häufig getroffen, Bill häufiger. Es ist ein so herzensguter, netter, lustiger Typ und der lässt ja auch ein bisschen tiefer blicken, was das auch mit seiner Sexualität mit anderen gemacht hat. Aber die beiden zusammen, ey, es hat mir gereicht, wenn die sich gegenseitig irgendwie dieselben Sachen, zur selben Zeit dieselben Sachen gesagt hätten. Die Lache, wie sie sich gegenseitig vom, ich habe es geliebt. Ich finde die Serie mega. Ich wünsche mir eine zweite Staffel.
Gut, ja. Anja?
Nee, ich wollte dir nur beipflichten, Steven, denn ich finde auch, dass die Energie zwischen den beiden so besonders ist und dass man das nochmal ganz anders mitschneidet als jetzt irgendwie in kurzen Interviewsequenzen von irgendwo oder wenn man irgendwie Auftritte von denen sieht, wie ähnlich die sich in gewisser Weise sind, aber auf andere Art und Weise dann halt doch total unterschiedlich und wie doll die sich lieb haben, ja, ne? Und wie verbunden die miteinander sind und wie herzlich das ist. Und ich dachte echt, da gibt's diese eine Szene, als beide auf der Couch sitzen und Bill fragt Tom so, glaubst du, dass wir, wenn wir alt sind, immer noch in der Nähe voneinander wohnen werden? Und das ist ja so, ja klar.
Ja.
So. Und das war aber sowas, das war nicht so dahingedödelt. Das hatte so eine echte, tiefe Selbstverständlichkeit, dass die einfach für immer zusammen sein werden. Und da kann passieren und kommen, was will. Das fand ich also wirklich, wirklich berührend.
Nein, da bin ich auch bei euch, diese Verbundenheit zwischen diesen beiden Brüdern, dass die rauskommt. Ich habe irgendwo gelesen, irgendjemand schrieb, dass das eigentlich diese Reality-Show eigentlich eine Show über die Liebe zwischen den beiden ist irgendwie. Und ich finde, das spürt man schon. Ja. Und da bin ich auch komplett dabei. Ich habe aber trotzdem bisschen was zu bemängeln.
Nee, gerne.
Ich mag den Podcast wirklich gerne, weil die beiden einfach drauf losplappern und reden, so wie in der Schnabel gewachsen ist. Und ich mag das total, diese Chemie zwischen den beiden. Die reden übereinander, und es ist trotzdem irgendwie wahnsinnig unterhaltsam. Und wie gesagt, sie plappern einfach drauf und haben so eine Ehrlichkeit und eine Offenheit irgendwie, die ich für einen Podcast, wie jedenfalls in der Form, in denen die den machen, echt toll finde und wirklich richtig super finde. Ich hatte bei der Serie ein bisschen das Gefühl, ihr habt versucht, hier viel zu scripten auch. So, also dieses Gefühl, was ich beim Podcast ganz häufig habe, dieses, was ich gerade beschrieben habe, das fehlt mir ab und zu in der Serie. Weil ich glaube aber, dass gar nicht das Problem von Bill und Tom dann ist, sondern wirklich von den Machern, wie die das angelegt haben, irgendwie, dass man immer versucht, so ein bisschen Drama auch reinzupacken. Also gerade in den ersten beiden Folgen kommt, glaube ich, 2-3 Mal, sagt Bill dann, also so doll wie in diesem Jahr haben wir uns noch nie gestritten und wir waren kurz davor irgendwie auseinander. Also es sind so Ansätze, wo du denkst, so, wow, jetzt kommt hier Drama, das kommt dann gar nicht so, finde ich, so sehr in der Form. Aber
das war auch vorher schon das Drama, wenn ich da einschreiten darf. Ich glaube, damit meinte er einen Streit, den die auch während der Tour oder kurz nach der Tour hatten, als die Kameras, glaube ich, noch gar nicht so dabei waren. Und das haben sie nämlich damals auch im Podcast besprochen, diesen Streit, dass sie da wohl...
Ja, aber da war ich so erinnert, es gibt ja, ob das die Kardashians sind oder andere Reality-Shows, wo wirklich immer bewusst irgendwie so, jetzt muss Drama kommen, jetzt muss Streit kommen und jetzt teasern wir das an und damit alle dabei bleiben irgendwie und dann irgendwie wird das aufgelöst. Und für meinen Geschmack ist das bei den beiden gar nicht nötig, sondern man kann diese Geschichte irgendwie und auch mit all den Tiefen und Problemen, die auch gehabt haben auf ihrem Weg, kann man das wunderbar erzählen, irgendwie ohne dass ich jetzt da gezielt irgendwie so bestimmte Sachen drin haben muss. Irgendwie. Also ja. Ja.
Aber gescriptet wirkte das gar nicht, fand ich. Komm, ich fand es total authentisch.
Ja, auch diese komische, ist erste Folge, die Wahrsagerin, bei der sie da sind, die eigentlich gar nichts wahrsagt, finde ich, irgendwie, die nur irgendwie
so auf dem Geburtstagsparty.
Auf der Geburtstagsparty.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich glaube, du musst dich ja hinsetzen und sagen, okay, wir drehen jetzt die Kaulitz-Brüder für 8 Monate. Wir brauchen ja bestimmte Cliffhanger oder bestimmte Ereignisse, die sozusagen auch die einzelnen Folgen bestücken. Diese Geburtstagsparty dann in diesem Spiegelhaus und mit der Wahrsagerin oder auch dieser Roadtrip. Ich finde, da stimme ich Anja zu, ich finde, euch beiden, ehrlich gesagt. Also ich glaube, dass die schon gesagt haben, ey, wir müssen jetzt mal uns überlegen, was können wir denn da machen, weil wir können euch ja nicht den ganzen Tag irgendwie mitverfolgen. Und klar haben sie sich dann so Punkte gesucht. Aber ich finde, durch deren Authentizität, alleine diese Geschichte, wo sie dann beim Hautarzt sind, ne? Und der muss ja dazu ja auch sagen, das sagt ja Bill auch ganz am Ende, alle denken, den haben wir gecastet. Wer einmal in L.A. war und mal essen war oder im Supermarkt oder beim Arzt, jeder denkt ja, er ist so der neue Superstar und die haben ja alle diese Profilneurose, ne? Und das fand ich so bezeichnend, als sie beim Hautarzt sind, wo er dann sagt so, ja, ich bin übrigens der einzige Arzt, ich weiß gar nicht, was er da gesagt hat, der auch noch das und das kann. Schaut euch mal meine Diplome an der Wand und dann ist diese Wand so, ne? Und Bill und die Reaktion von Bill und Tom und dieser Nachtext und dieser Subtext, den die mitbringen, da habe ich gedacht, ihr seid einfach so geil, weil ihr diese Scheiße durchschaut. Und deswegen, ich kann das verstehen, aber ich glaube, das ist für eine Produktionsfirma auch schwierig. Aber ich finde, sie machen alles mit einer solchen Liebe. Und wie gesagt, und ich habe Tom auch so lieben gelernt durch diese Serie, weil der ist ja auch so ein kleiner, der piesackt ja auch Bill die ganze Zeit. Und wie der dann rumstochert und wie der sich auch selber freut. Also diese Lache. Ich hatte das, was ihr vielleicht bei RCF hattet, hatte ich bei Kaulitz und Kaulitz. Ich habe mir diese Serie einfach so gerne angeguckt, weil sie mir gute Laune gebracht hat. Und ich einfach dachte, ey, es ist so toll zu sehen, was ihr erreicht habt über all diese Jahre. Ich meine, die sind 34. Wann sind die berühmt geworden? Mit 14, 15?
Ja.
Also 20 Jahre sind die echt on the top of their game. Und was sie alles getan haben. Und ich finde auch diese Offenheit, mit der sie darüber sprechen, was das mit denen gemacht hat. Und damals, als sie nach L.A. gezogen sind, hat einer gesagt, warum geht ihr nach L.A.? So wie das da war für die auch hier. Und da musst du auch wieder, kommen wir wieder zum Thema Medien und Presse. Wie haben die auf die eingeprügelt? Der Klassiker. Wir haben eine Band aus Teenagern, die sind weltbekannt. Was machen wir? Wir hauen denen den ganzen Tag auf die Schnauze.
Ja, und auch von ihren eigenen Fans haben die ja ganz schön was mitgekriegt, ja, ne? Also das haben sie damals auch im Interview erzählt, dass die in Russland wohl mal ein Fan in Toms Hotelzimmer eingebrochen ist, über dem Balkon, und dann nachts, als er geschlafen hat, über seinem Bett stand. Ne? Und das ist halt mega Schock, das muss man sich mal vorstellen. Wir liegen bei uns im Bett und machen die Augen auf und dann steht da eine fremde Gestalt. Ne? Und
ich meine, das ist, ich habe senile Bettflucht, das wird gar keiner schaffen, weil ich immer aufstehe.
Aber auch, die sagten auch, in den USA haben Fans mal versucht, über die Regenrinnen in den dritten Stock in Backstage-Raum reinzukommen. Die haben denen die Scheiben vom Tourbus eingeschlagen. Ne? Also die sind so verfolgt worden, die haben ja auch.
Es gab doch auch diese französischen, das waren so Mädchen aus Frankreich, die verfolgt haben und die waren so ganz schräg drauf. Also da wurde auch immer so die Grenze, sind das noch Fans oder kann das auch in eine andere Richtung kippen irgendwie?
Und bei manchen ist es ja auch gekippt, also dass die wirklich aus ihrer quasi unerfüllten Liebe dann irgendwie so einen Hass geschürt haben und den halt wirklich an die Gurgel wollten. Und auch, also ne, gerade wenn man guckt, wie sind Fans irgendwie mit denen umgegangen, wie sind die Medien mit denen umgegangen, dass die sich diese Offenheit und diese authentische, unverblümte Art bewahrt haben, dass die immer noch so zugänglich sind, ne, für Medien, für ihre Fans. Ne, die machen ja vor und nach den Konzerten Meet and Greets. Ne, dann sieht man ja auch in der Doku-Serie, wenn die da beim Bäcker sind, dann bestellen die da ein bisschen Butterkuchen und danach werden halt noch Fotos mit allen Angestellten und allen Gästen da irgendwie gemacht. Ne? Das finde ich so beeindruckend, dass die sich diese Art bewahrt haben.
Darf ich dazu kurz was sagen, weil du eben die Kardashians meintest. Ne? Also die Kardashians kannst du dir teilweise nicht mehr angucken, weil wenn dann Kim sich einen Bademeister bestellt, weil die Kinder bei denen im eigenen Pool schwimmen gehen und dann reden sie drüber, wie sexy ihr Bademeister ist, denkst du, ey, ganz, seid ihr so weit weg jetzt von der Realität, dass ihr auf eure eigenen Kinder nicht aufpasst? Und das finde ich zum Beispiel bei Bill und Tom, also auch als sie bei Gustav zu Hause sind oder ihre Mama besuchen oder beim Bäcker sind, das wirkt nicht wie bei anderen Stars so nach dem Motto, da wart ihr ja noch nie vorher. Ihr wisst, also meine Lieblingsgeschichte ist bei den Kardashians, wie Khloe Kardashian auf die Suche geht nach einem Obdachlosen und sie fährt in ihrem, wie heißt denn diese Autos, so also nicht ein Rolls-Royce oder kein Phantom, so ein Mega-Auto, also so ein Auto, das einfach von vornherein aussieht wie Geld und auch, es ist wie so überbordender Luxus. Damit fährt sie in die Slums von L.A. und zeigt dann irgendwelchen Leuten so, ich such den hier, kennst du den? Und dann am Ende trifft sie ihn und wie sie ihn so gar nicht so umarmt, weil sie sich eigentlich gar nicht traut, so, ah, es ist so schön, dich wiederzusehen. Da nehme ich den nicht ab. Aber bei Bill und Tom habe ich die ganze Zeit gesagt, ihr wart da tausendmal. Ihr seid genauso. Ihr seid, wie du gerade gesagt hast, ihr seid so auf dem Boden geblieben.
Nein, und bei den Kardashians, das ist ja auch belegt und weiß man ja auch, dass da ein Dutzend von Drehbuchautoren dran sitzen an der Reality-Show und die sich genau überlegen, was können wir jetzt mit denen anstellen, was können wir, und dann werden Dialoge schon geschrieben, die dann Kim und Co. einfach
nur,
das ist alles bis ins kleinste Detail durchgescriptet irgendwie und da ist dann am Ende kaum noch was echt.
Und das ist da gar nicht so. Und ich finde auch, wenn man hier Mama Charlotte kennenlernt und die auch so in den Einzelinterviews hat oder auch als sie die besuchen und dann da einfach sich mal da das neue Haus angucken, das, also da merkt man auch, woher das kommt, ne? Also, dass die einfach eine ganz entzückende Mama haben und die sagt einmal so was Schönes, dass da fragte irgendjemand oder ihre Nachbarn damals, sagten sie so, ja, was machen sie denn, dass ihre Kinder so sind? Weil die damals halt so ihren eigenen individuellen Look hatten und sowas. Und da sagt sie so, ich mach gar nichts, ich lasse sie so sein, wie sie sind. Und ich glaube, das ist so auch der Schlüssel irgendwie für deren Aufwachsen auch, dass die das so verkraftet haben, dass die halt aus so einem Background kommen. Und die fand ich auch einfach so herzlich, also ganz, ganz toll. Und auch sonst finde ich in der Serie, dass halt, was der Podcast ja auch oft macht, dass so über so Alltagssituationen so größere Themen auch angestoßen werden oder halt zumindest irgendwie so unterhaltsame Smalltalk-Themen. Ich fand total spannend, wusste ich auch nicht, dass du in den USA bei dem Antrag für den Führerschein entscheidest, ob du Organspender wirst
ja,
oder
fand
nicht.
Ich auch. Das fand ich auch spannend.
Und das finde ich eine total coole Lösung.
Hast du nicht deinen Führerschein auch in Amerika gemacht?
Ja.
Und da muss man, aber musstest du auch so durch die Straßen fahren oder war es nur auf dem Parkplatz?
Nee, ich hatte damals, nee, das war echt völlig absurd. Ich habe diesen Test gemacht und der damalige Footballtrainer der Highschool war auch der DMV-Fahrer. Und der wollte, dass ich in deren Team komme als Kicker, als Fußballer. Ne? Die brauchten dann irgendjemanden, der den Ball weit schießen kann. Und
die Mannschaft hatte ein großes Problem.
Ja, genau. auf jeden Fall
ganz
bin ich viermal mit denen über den Parkplatz gefahren und dann.
Und dann hattest du den Lappen. Ja, das haben ja früher viele gedacht, irgendwie, sie machen so ein Auslandsjahr in Amerika und dann.
Den konnte ich auch überschreiben, damals noch.
Ist das heute nicht mehr möglich?
Nee, kannst du nicht mehr.
Dachte,
ich muss eine Prüfung machen.
Aber da sagt Bill ja auch, ne, wenn er guckt, wie er jetzt durch die Prüfung gekommen ist, dann kriegt er richtig Angst, da sich auf der Straße vorzubewegen. Und das ist ehrlich gesagt genau das, was ich dachte, als ich mit 18 meinen Führerschein bekommen habe und das erste Mal alleine im Auto saß. Habe ich auch gedacht, sind die irre, mich alleine in so einem schnellen Auto hier auf die Straße zu lassen? Das ist lebensgefährlich für mich und alle anderen.
Für alle.
Bei mir heute immer noch.
Ja. Aber ich würde gerne nochmal auf eine weitere Person kurz eingehen, die ja auch eine zentrale Rolle spielt, die auch für Bill die Motivation ist, eine zweite Staffel zu machen. Und das ist Mark Eggers. Und ich würde gerne an dieser Stelle etwas sagen, was ich ganz, ganz schlimm finde im Jahre 2024. Allgemein, auch die letzten 100 Jahre ist schlimm gewesen. Dieser Mann, ne, den ich jetzt auch schon ein paar Mal treffen durfte, sehr eloquent, sehr charmant, höflich, authentisch, lustig, cool. Nee, ich mag den wirklich gerne. Der macht auch, ne, was er am Ballermann macht, ist sein Ding und das guckst du dir an und hast auch Spaß dran. Das ist ein geiler Typ. Der kriegt gerade von so vielen Leuten im Netz über Social Media so einen Scheiß ab, weil er da auftaucht und ich finde auch er zeigt, was dieser mediale Druck mit einem macht. Und darüber redet ja auch Bill und er zieht sich dann auch zeitweise zurück. Und ich wollte an all die Leute, die da draußen sitzen und diesen Eimer Scheiße über Mark Eggers auskippen, haltet die Schnauze. Lasst den Typen in Ruhe. Ich finde, wer wen liebt und warum und wieso, das ist heutzutage keine Diskussion mehr, da darf keine Diskussion mehr sein und lasst ihn doch einfach machen. Lasst ihn das sein, machen, tun, was er will. Und das kotzt mich so an. Das regt mich total auf. Und wie gesagt, Mark Eggers, ich ganz Daumen hoch, geiler Typ, soll weitermachen. Egal, was aus der Liebe mit Bill wird oder auch nicht. Aber das finde ich schlimm. Und das wird ja Thema und das ist auch momentan ein großes Thema.
Und dafür müsste er nicht einmal ein guter Typ sein, ne? Und
nein,
wenn er
genau,
selbst
so
ein Assi wäre
ja,
oder
genau,
wenn er unsympathisch wäre oder was auch immer, ne? Ja. Auch dann hat er es nicht verdient,
absolut,
dass so ein Eimer.
Ja, aber letztens habe ich in einer Diskussion auch über die Serie verwickelt, wo jemand sich darüber mokierte, dass die beiden, also Bill und Tom, sich mal mit Maus ansprechen. Ja, das sei, was ist denn daran? Das ist doch total charming. Ich finde es total nett, wenn man irgendwie so einen Spitznamen irgendwie für den Bruder oder den Freund oder wie auch immer hat irgendwie. Und das ist so ein komisches Männlichkeitsding. Du kannst so einen Mann nicht Maus nennen. Doch, warum denn nicht? Und ich finde es gerade cool irgendwie. Und ich habe in dem Zusammenhang gesehen, dass es ja wirklich ein Trend ist, der nennt sich Hot Rodent Man Trend. Wenn man sexy Männer, bist nicht du, Steven, du bist kein sexy Mann, mit Nagetieren
verkauft. Ah, da hatte ich die Diskussion mit Mickey Beisenherz in Apokalypse und Filtercafé, ne, dass Timothy Chalamet wie eine Ratte aussieht oder sowas. Was für ein Bullshit, ey. Ganz aber, wenn das der Trend ist, dass du jetzt Menschen mit Rodents vergleichst, ne, Lenny Schatz, nennen Sie Ratte, nennen Sie Maus, ist mir doch völlig egal.
Ja, ich hatte überlegt, welchen Namen wir Steven geben würden.
Ja, mach ruhig. Hase.
Hot Rodent.
Mal einen Hasen sehen.
Frettchen.
Frettchen auch gerne.
Das sind doch süß Nagetiere.
Ja.
Du bist ein Nacktmull.
Der Anja.
Nee, du. Nein, aber also ich finde, um das nochmal abschließend zu sagen, Kaulitz und Kaulitz, eine wirklich tolle Doku-Serie, die ganz, ganz viel Spaß macht. Und ich kann deinen Kritikpunkt verstehen. Ich glaube, es tut dieser Geschichte aber nicht weh, weil es so viele Momente gibt, auch wenn sie ihre Freunde Shay und die andere treffen, wo du denkst, oh Gott, es wird jetzt so ein bisschen oberflächlich. Und es geht dann total tief rein, ne? Oder auch mit seiner Freundin, die dann nach Austin zieht. Übrigens auch ein Riesentrend. Ich habe auch Freunde aus LA, die alle nach Texas ziehen, weil Nummer eins kannst du die Miete nicht mehr zahlen in Los Angeles. Nummer zwei ist das wirklich hart. Ich habe da ja ein Jahr gelebt mit meinem Bruder. Das macht dich bescheuert, ne? Weil dieses Dating-Game, das du da spielst, das ist ja total beknackt. Und zum Zweiten, da kannst du keine Freundschaften aufbauen, ne? Weil jeder dich entweder als Konkurrent oder Konkurrentin sieht oder als jemand, der dir als Steigbügelhalter hilft, irgendwo anders hin. Das sind völlig, am Ende haben wir, mein Bruder und ich, nur mit Europäern und Australiern und Neuseeländern abgehangen, weil die Amis da keinen Plan haben, was sie in ihrem Leben eigentlich auf die Reihe kriegen wollen. Deswegen ist das auch ganz spannend. Und die beiden sind ja auch ganz süß miteinander, ne? Sie ist ja so ein bisschen überkandidelt, aber du merkst einfach auch, wie die da miteinander auch umgehen und vernetzt sind.
Und dass sie sich wirklich mögen, ja, ne? Und dass die nicht irgendwie eine Zweckgemeinschaft sind, um sich gegenseitig karrieretechnisch noch weiter nach vorne zu bringen. Und das finde ich auch bei diesem ganzen Freundeskreis auch so, auch als die da zur Meatball Night bei den dann dabei sind und Bill auch sagt, er findet das eigentlich alles so unhygienisch, wie die das jetzt sich so zubereiten und so.
Den Hund streicheln, dann die Meatballs kneten.
Aber dass das halt so langjährige Freunde sind und die einfach so eine tiefe Verbundenheit auch zu denen da haben. Und ich finde, das spürst du auch so. Das geht nicht um cool sein oder um einfach die most fancy people da irgendwie in deinem in deiner Umgebung da zu haben. Und das finde ich wirklich alles ganz entzückend.
Also ich würde auch niemals in Los Angeles leben wollen. Also abgesehen davon, dass das Wetter natürlich echt mega da ist. Also da
geht ja aber auch auf den Sack.
Brennt, ne? Ja, und wenn es nicht gerade brennt.
Ja, und dann kommen die Santa Ana Winds, das sind ja die aus der Wüste, dann sind es 45 Grad, dann wirst du bescheuert.
Aber wenn ich die Bude von Bill kriegen würde, würde ich da hinziehen. Ja. Ich finde das eine geile Sache.
Willst du mit mir in eine WG gehen?
Ja.
Ja, du auch?
Ich komme euch besuchen.
Okay. Oh, ich glaube, wir wären genauso fast ein bisschen wie Bill und Tom.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen.
Aber die Frage ist, wer ist Bill und wer ist Tom? Du bist ja der, nee, aber dann muss man dazu sagen, er ist der Stylo. Ich bin ja eher so der Zurückhaltende, der sich dann immer fragt, das ist wirklich bei Tim so, ne? Wenn der shoppen geht, dann musst du immer sagen so, ey, was kaufst du denn schon wieder ein? Und dann so die Jacke und dann sagt Tim mir, und dann wollte ich mir die Schuhe nochmal bestellen. Wir hatten letztens die Diskussion, da haben wir darüber geredet, dass ich seit mir, und das sieht man leider auch, seit bestimmt einem Jahr nicht mehr neue Klamotten gekauft habe.
Ja, und
aber dafür kaufst du das Dreifache.
Und Tim ist so ein Sneakerhead. Wenn ihr dann in eure WG in Bills Haus zieht, dann braucht ihr auf jeden Fall ein Zimmer nur für die ganzen Turnschuhe.
Wir brauchen einen Raum für die Turnschuhe.
Nee, ich weiß jetzt schon, wo ich schlafe. Ich schlafe draußen in der Hängematte. Bei dem Wetter ist auch nicht schlimm, weil kein Platz drin ist für mich. Und das ist auch eine geile Szene, wo die dann Waffeln machen und dann anfangen hier die ganzen Zutaten zu sammeln und alles ist vergammelt. Ganz kurz,
und das
liebe
wäre
Grüße
bei
an meinen Vater.
Genauso.
Liebe Grüße an meinen Vater, wenn ich da bei meinen Eltern bin und an den Kühlschrank gehe, hol den Joghurt raus und sag zum Vater, ey, das ist März 23 abgelaufen. Kann man noch nicht essen?
Ja.
Ist doch überhaupt gar nicht aufgegangen, das Ding. Mach doch einfach mal auf, guck doch mal rein.
Aber ich bin ja auch hart im Leben, ne? Wir haben auch am Samstag beim Fußballgucken Bier getrunken, was auch seit einem Jahr abgelaufen ist.
Und
mit Bier passiert nichts.
Oh, das hatte ich aber schon anders.
Ja?
Ja,
ich hatte auch schon mal irgendwie eigentlich einen Skandal, irgendwie, dass das Bier schlecht wird. Irgendwie, das darf man niemandem erzählen. Gott. Aber ich hatte den Fall, dass ich eine ganze Kiste irgendwo rausgekramt habe irgendwie und die war abgelaufen und es schmeckte gar nicht mehr.
Ja gut, aber dann schmeckst du es wenigstens und dann wirst ja dadurch gewarnt oder so. Aber unsere schmeckte ganz normal und es ist niemandem was passiert. Nicht, dass ich davon gehört hätte.
Und wir drei wissen natürlich, dass wir euch da draußen heiß gemacht haben. Euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind zwar nicht Bill und Tom und Mark und Gustav und wer da alles auftaucht.
Georg.
Und Georg. Aber wir sind Anja, Tim und Steven. Und wenn ihr Bock habt, und ihr merkt ja, wir haben viel Freude daran, euch Dinge aus der Film- und Serienwelt zu erzählen. Wir machen das Ganze live. Und zwar am 24. Juli in Berlin im Kubix. Ihr könnt Tickets dafür kaufen. Und es wird echt spannend, weil wir nicht nur miteinander plaudern werden, sondern wir gucken auch zusammen den neuen Film Deadpool und Wolverine. Es gibt Merchandising, was wir verlosen. Ihr könnt uns selbstverständlich Fragen stellen und wir werden so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Sicherlich auch mal uns die Karrieren von Hugh Jackman, Ryan Reynolds angucken, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wir werden auch vorher nochmal über alle vorausgegangenen Deadpool- und Wolverine-Filme reden und dann sicherlich auch schon mal ein bisschen verraten, was wir uns erhoffen von der großen Premiere dann.
Und wir machen uns schick. Machen wir uns schick?
Natürlich machen wir uns schick.
Also wir
gehen beide vorher nochmal shoppen, mein Lieber. Das
ja, genau, aber heißt schick jetzt also Smoking und Anzug und Abendkleid oder heißt schick also nur stylisch?
Stylisch
schick, okay.
Casual schick, sag
dann fahre ich direkt morgens mit Tim in die Fashion Metropole Berlin und dann zeigt er mir mal. Und dann werde ich abends gehen auf Styling bei Tim Affeld, heißt das.
Ja, wir müssen uns dann auch irgendwie nochmal abstimmen, ne?
Ja, ja, natürlich.
Ja?
Also ich,
ja, so ein.
Wie, also, meinst du jetzt, weil du im Abendkleid kommst und wir kommen stylisch cool oder farblich?
Ich möchte nicht im Abendkleid kommen.
Nein, haben wir doch gerade gesagt.
Farblich. Farblich, looktechnisch oder sowas können wir ja nochmal besprechen. Aber dass wir so ein bisschen zueinander passen. Ja, genau.
Also auf jeden Fall freuen wir uns, wenn ihr vorbeikommt und mit uns diesen Abend genießt, weil das wird wirklich ein bunter, spaßiger Abend mit einem geilen Film. Und wie gesagt, mit Tim, Anja und mir.
Und ich war ganz überrascht. Ich dachte, da kommt bestimmt niemand, um uns gucken zu sehen oder uns da live zu erleben.
Und uns gucken zu sehen.
Ja, aber ist ja
hey, auch. Oh, wollt ihr uns zum Abschluss nochmal sehen? Dann
schön eine rausgehauen. Nein, ich dachte so, mal sehen, wie viele Leute überhaupt kommen. Aber meinen Informationen nach läuft der Vorverkauf sehr, sehr gut. Deshalb, Leute,
holt euch die
nicht
Tickets.
So lange.
Nein, also wie gesagt, wir freuen uns ja und das wird, ich habe da richtig Bock drauf. Ich freue mich, vor allen Dingen freue ich mich über die Dynamik zwischen uns dreien immer, das macht immer sehr viel Freude. Also, aber ich bin ehrlich gesagt nochmal begeistert und erstaunt darüber, dass wir bei Axel F. so unterschiedliche Meinungen haben. Deswegen bitte auch nochmal an euch, gebt uns Feedback darüber, wie hat euch Axel F. gefallen und auch bei Kaulitz und Kaulitz. Also da habt ihr gesehen, wir haben sehr leidenschaftlich drüber diskutiert und gesprochen und am 24.07. sehen wir uns dann spätestens.
Wir freuen uns drauf.
Genau. Bis dann, Leute. Tschüss.
Tschüss.